Im heutigen Podcast geht es um das Thema Jungen fördern. Dazu gucken wir uns die gesellschaftlichen Entwicklungen in den vergangenen Jahren an und untersuchen, weshalb Jungen zunehmend ins Blickfeld der Pädagogik geraten sind. Kurz gesagt, wie kommt es, dass Jungen in der Schule häufig schlechter abschneiden als Mädchen? Dieser Podcast gibt einen kurzen Überblick über die Ergebnisse aktueller Forschungen bezüglich der schlechteren Schulleistung von Jungen. Anschließend werden wir mögliche pädagogische Konsequenzen diskutieren. Brauchen Jungen andere Lernangebote und Unterrichtsformate? Beispielsweise mehr männliche Lehrer oder geschlechtergetrennten Unterricht? Diese Überlegungen zur schulischen Förderung von Jungen werden wir dann abschließend mit Aspekten der Genderforschung verknüpfen. Warum ist das Thema Jungenfördern überhaupt aufgekommen? Die PISA-Studien, also das Programm zur internationalen Schülerbewertung, die seit dem Jahr 2000 in dreijährlichem Abstand durchgeführt werden, haben erhebliche Unterschiede zwischen den Leistungen der Jungen und Mädchen in Deutschland aufgezeigt. Obwohl die Unterschiede in der Bildung von Mädchen und Jungen in den letzten 2 Jahren enorm verringert wurden, bestehen noch immer sichtbare Unterschiede. Oder wie OECD-Bildungsdirektor Andreas Schleicher bei der Vorstellung des PISA-Berichts 2018 formuliert hat: Wir dürfen nicht aufhören, unsere Kinder dazu motivieren, ihr ganzes Potenzial auszuschöpfen. Die PISA-Studie im Jahr 2018, also die letzte durchgeführte PISA-Studie, zeigte, dass die Mädchen in allen Ländern deutlich besser abschneiden als die Jungen. Sie erzielten im OECD-Durchschnitt 30 Punkte mehr. In Deutschland fiel der geschlechtsspezifische Leistungsunterschied im Bereich Lesekompetenz mit 26 Punkten kleiner aus als im OECD-Durchschnitt. Der Abstand war außerdem geringer als im Jahr 2009. Damals betrug der Unterschied sogar 40 Punkte. In Mathematik beispielsweise erzielten die Jungen in Deutschland im Schnitt sogar 7 Punkte mehr als die Mädchen und in den Naturwissenschaften weisen die Mädchen und die Jungen ein ähnliches Leistungsniveau auf. Diese Vergleichsstudien zeigen zudem, dass die Geschlechterdifferenzen in Deutschland vor allem ein Phänomen der Sekundarstufe 1 sind. In der Grundschule hingegen finden sie sich kaum. Aber was sagen diese Ergebnisse nun eigentlich aus? Zum einen schlägt sich das Geschlechtergefälle für die Jungen dahingehend nieder, dass ihnen mit größerer Wahrscheinlichkeit als Mädchen in allen PISA-Bereichen die grundlegenden Kompetenzen fehlen. Von der Gesamtheit der besonders leistungsschwachen Schüler und Schülerinnen in Lesen, Mathe und Naturwissenschaften sind 60% jung. Ihr Risiko, die Schule abzubrechen, ist dementsprechend höher als das von Mädchen. Oder wie die PISA-Ergebnisse in der Süddeutschen Zeitung wiedergegeben werden: Besonders unter den Risikoschülern, die als funktionale Analphabeten ins Leben zu gehen drohen und praktisch nicht lesen und schreiben können, sind die Jungen überrepräsentiert. 24% von ihnen erreichen nur das untere Kompetenzniveau, bei den Mädchen sind es 16%. Möglicherweise spielen hier Geschlechterstereotype im Alltag und in der Erziehung eine Rolle. 43% der Jungen in Deutschland halten Lesen für Zeitverschwendung, aber nur 24% der Mädchen. In wenigen Ländern liegen die Interessen so weit auseinander wie in Deutschland. Diese Leselust mag zwar nicht erklären, wo ein Land insgesamt im PISA-Ranking landet, wohl aber, wie sich ein einzelner Schüler im Test schlägt. So viel dazu von der Süddeutschen Zeitung. Zum anderen zeigen diese Kompetenzen, die in den PISA-Studien getestet werden, zwar, dass grundsätzliche Geschlechterdifferenzen in Deutschland bestehen, insbesondere in der Sekundarstufe 1, sie sagen jedoch nur bedingt etwas über die tatsächlich erhaltenen Schulnoten aus. Vergleicht man nämlich zusätzlich die Noten von Jungen und Mädchen mit gleichen Kompetenzen, dann stellt man zusätzlich fest, dass Jungen durchschnittlich schlechtere Noten erhalten, und zwar in allen getesteten Bereichen. Dies hängt vor allem damit zusammen, dass ihr soziales Verhalten negativer Bewertung unterliegt. Über diese Thematik und wie man dieses Problem angehen kann, reden wir später noch ein wenig mehr. Wirft man zudem einen Blick auf die Bildungsbeteiligung, zeigt sich als allgemeiner Trend, dass der Anteil von Jungen umso höher ausfällt, je geringer qualifizierend die Schulform ist. Das heißt, an Haupt- und Sonder- bzw. Förderschulen hat der Jungenanteil seit 1970 kontinuierlich zugenommen, sodass sie an der Hauptschule dementsprechend mit einem Anteil von 64% deutlich in der Mehrzahl sind. Gravierend ist auch die Veränderung bei den Gymnasiasten. Ihr Anteil ist in den letzten Jahren stark gesunken und liegt mittlerweile bei 46%. Dementsprechend sind Jungen auch in der Sekundarstufe 2 unterrepräsentiert. Diese Verteilung spiegelt sich auch in den Schulabschlüssen wider. Jeder 10. Junge und jedes 15. Mädchen bleibt ohne Abschluss. Männliche Jugendliche mit Migrationshintergrund verlassen zu über 20% die Schule in Deutschland ohne Abschluss. Auch der Bildungsverlauf bei Jungen verläuft durchschnittlich weniger geradlinig als bei Mädchen. Jungen werden seltener als Mädchen vorzeitig eingeschult, wiederholen häufiger eine Klasse und müssen öfter an eine geringer qualifizierende Schulform wechseln. Vor allem am Gymnasium gibt es vergleichsweise viele männliche Dropouts. Zusammengefasst bestehen große Bildungsunterschiede zwischen Mädchen und Jungen, die anhand der Kompetenzen der PISA-Vergleichsstudie, dem Besuch der Schulform, den Schulabschlüssen und den Schulnoten sichtbar werden. In all diesen Bereichen müssen Jungen also gefördert werden. Aber wie? Und welche Maßnahmen wurden in den letzten Jahren ergriffen? Die soeben diskutierte Datenlage und die gesellschaftlichen Entwicklungen in den vergangenen Jahren zeigen deutlich, dass Jungen zunehmend in Kritik und ins Blickfeld der Pädagogik geraten sind. Zur schulischen Förderung von Jungen wurden daher seit Ende der 90er Jahre zahlreiche Projekte ins Leben gerufen, von denen viele im Kita- bzw. Grundschulalter ansetzen. Dazu gehören beispielsweise Parole Emil, Jungs im Fokus, sowie Kleine Helden in Not, Jungen auf der Suche nach ihren Identitäten. Das Projekt Kleine Helden in Not, Jungen auf der Suche nach ihren Identitäten, wendet sich zum Beispiel an Lehramtsstudentinnen für die Grundschule und Grundschullehrerinnen in der pädagogischen Praxis. Durch Partnereinrichtungen werden ihnen wissenschaftlich fundiertes Studienmaterial sowie praxisrelevante und methodisch-didaktische Module für das pädagogische Handeln zur Verfügung gestellt, die koedukative Bildung und Erziehung um den Aspekt der gendergerechten Bildung und Erziehung in Europa ergänzen. Die didaktisch-methodischen Module und Materialien werden dabei in webbasierter Form angeboten. Wer sich das einmal angucken möchte, kann gerne auf den Link des zum Podcast zugefügten Handouts klicken. Im Gegensatz zu diesen Projekten setzt das bundesweite Pilotprojekt Neue Wege für Jungs an der Sekundarstufe 1 an und betrifft somit Jungen in den Klassenstufen 5 bis 10. Es ist ein Vernetzungsprojekt, das regionale Angebote bündelt, unterstützt und anregt. Als bundesweites Netzwerk und Fachportal für die Berufswahl und Lebensplanung von Jungen setzt sich das Projekt Neue Wege für Jungs zum Beispiel für die Erweiterung des Berufswahlspektrums für Jungen durch neue berufliche Perspektiven, insbesondere in Sozial-, Pflege-, Erziehungs-, aber auch Dienstleistungsberufen ein. Im Rahmen dieses Projekts wurden beispielsweise auch der Boys Day oder auch Jungen Zukunftstag etabliert. Der Boys Day wird vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend sowie aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds gefördert und soll Jungen dabei unterstützen, Arbeitsbereiche kennenzulernen, in denen bisher eher Frauen tätig sind. Außerdem können sie sich in Workshops mit den Themen Berufs- und Lebensplanung, Rollenbilder und soziale Kompetenzen auseinandersetzen. Der Boys Day unterstützt dabei auch die Initiative Klischeefrei. Ziel dieser Initiative ist es, eine Berufs- und Studienwahl frei von Geschlechterklischees bundesweit zu etablieren. Der Initiative gehören die zuständigen Bundesministerien, die Bundesagentur für Arbeit, Sozialpartner und Vertretung aus den Ländern, Wissenschaftspraxis und Wirtschaft an. Bisher haben wir uns mit den Fakten der gesellschaftlichen und schulischen Entwicklung und der daraus resultierenden Notwendigkeit der Förderung von Jungen sowie Beispielen für entsprechende Projekte auseinandergesetzt. Was jedoch bestehen bleibt, ist die Frage nach dem Warum. Warum schneiden Jungen in der Schule häufig schlechter ab als Mädchen? Und was hat das mit dem Geschlecht zu tun? Zu diesem Thema gibt es seit einiger Zeit einen lebhaften wissenschaftlichen Diskurs und folglich viele Studien. Verschiedene Studien zeigen dabei, dass viele Jungen, was sich natürlich nicht pauschalisierend auf alle Jungen anwenden lässt, Verhaltensweisen zeigen, die im Konflikt zu den Verhaltenserwartungen der Schule stehen und ihre schulische Leistung somit negativ beeinflussen. So stellt eine Studie von Fendt aus dem Jahr 1997 fest, dass Jungen im Vergleich zu Mädchen häufiger die Schule schwänzen und von Lehrkräften häufiger dem Typus des frechen und faulen Schülers zugeordnet werden. Darüber hinaus fanden beispielsweise Dannenbeck und Meidiger im Jahr 2003 heraus, dass Jungen offenbar häufiger ihre Mitschülerinnen, vor allem Mädchen, ärgern und für die Lehrerinnen und Lehrer häufiger durch Disziplinlosigkeit in Erscheinung treten oder durch Unterrichtsstörungen auffallen. Inwiefern diese Verhaltensweise als Ausdruck von, Zitat, Protest und Rebellion gegen institutionelle Vorgaben durch eine distanzierte Haltung zum schulischen Erfolg, Zitat Ende, verstanden und durch geschlechtliche Rollenerwartungen begründet werden können, greift für diesen Podcast soweit, wird jedoch in vielen anderen Fachmedien diskutiert. Hierzu kann ich den Essay »Das Problem der Jungen ist, dass sie Jungen sind« von Sabine Geist empfehlen, dessen Link ich ebenfalls im Handout vermerkt habe. Fest steht jedoch, dass geschlechtsspezifische Verhaltensmuster einiger Jungen für Lehrkräfte bedeutend anstrengender sind als der Umgang mit den Schülerinnen und Schülern, die sich sozial angepasst verhalten. Klassisches Jungenverhalten, das sich in den zuvor erwähnten Verhaltensweisen äußert, scheint in der Schule also eher negativ konnotiert zu sein. In Bezug auf die schulische Leistungsbewertung lässt sich also folgende These aufstellen. Je besser der Verhaltensstil eines Kindes den schulischen Anforderungen nach beispielsweise Ruhe und Disziplin entspricht, desto erfolgreicher durchläuft dieses Kind die Schule. Die schulische Bildung von Jungen, wie auch von Mädchen, unterliegt derart vielfältigen und subtilen Einflüssen, dass die Entwicklung einer geschlechtergerechten Bildung nicht allein als pädagogisches Problem angesehen werden kann. Lösungen dafür müssen auch gesellschaftlich-kulturell angegangen werden. Um zurück zum Oberthema dieses Podcasts zu kommen, Jungen fördern, aber wie? Steht dabei fest, dass zur schulischen Förderung der Jungen ein anderer Umgang mit diesen notwendig ist. Dabei kommt es jedoch auch darauf an, Pauschalisierung, Homogenisierungen und Defizitorientierungen zu vermeiden und die Individualität und Unterschiedlichkeit von Jungen zu berücksichtigen. Es gibt bereits Konzepte wie den Boys' Day, die an dieser Individualförderung und dem Aufbruch von Geschlechternormen ansetzen. Jedoch muss in dieser Richtung noch sehr viel mehr getan werden. Um Jungen schulisch besser zu fördern, ist nicht nur die enge Zusammenarbeit von Lehrkräften, Eltern und den Schülern selbst essentiell, sondern auch die weitere Forschung in diesem Bereich. Ein Teil davon sollte auch die Zusammenführung von Ergebnissen der Lehr-, Lern- und Genderforschung sein.